Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Perdu, heute geht's um dich. Heute geht's um unsere Gemeinde. Wisst ihr, was ihr beide gemeinsam habt? Unsere Gemeinde und du. Ihr seid einfach nicht perfekt. Ihr seid einfach nicht perfekt und das ist gut so. Denn das ist das Leben. Alles im Fluss. Es wächst. Wuchert manchmal auch. Ein bisschen unkontrolliert manchmal. Besser, manchmal schlechter. Aber es ist dynamisch. Da ist Leben drin. Ich möchte gern beten und dann steigen wir ein, das, was Gott uns sagen möchte. Ich lade dich ein, dass du sprichst heute Morgen zu uns. Du sollst reden dürfen. Sprich, was immer du für notwendig hältst. Berühre die Punkte in uns, die Veränderung brauchen oder Ermutigung, die Hoffnung oder Ausrichtung brauchen. Gib, dass unsere Herzen offen sind für das, was immer du tun möchtest. Amen. Ich möchte am Anfang eine Frage stellen, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Die Frage, die mir selber mal jemand gestellt hat und die ich ganz schön herausfordernd fand für mich selber. Hast du dir überlegt, was mal auf deinem Grabstein stehen soll? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Wenn du mal tot bist. Hat geschafft. Ja? Oder Arbeit war sein Leben. Danke, Thomas. Ja? Im Grunde genommen ist es die Frage, was treibt dich an? Was ist das Ziel, auf das du hinarbeitest? Die Vision, die du mit deinem Leben verfolgst. Was ist das, was die Triebfeder ist für dein Handeln? Was weckt so viel Leidenschaft in dir, dass du alle Ressourcen dafür mobil machst, um es zu erreichen? Ich glaube, jeder hat so was in sich. Nur tun wir uns sehr oft eigentlich gar keine Rechenschaft darüber ablegen. Ne? Manche haben da dieses Ziel, ne? Häusle, Vorgarten, ein Kerl, ein Mädel, ein Hund und eine Katz. Es sind so Sachen, die in uns drin sind. Manchmal sind die einfach von unseren Eltern schon so drin und ist einfach da. Aber manche Ziele sind vielleicht auch gewollt. Ein Spitzensportler, ne? Ich will aufs Treppchen, ganz oben hin. Ich will es schaffen. Oder ich will der beste Papa sein, den es jemals gegeben hat. Oder die beste Mama. Wie auch immer Visionen für dein Leben aussehen, sie sind unheimlich wichtig, auch für uns als Gemeinde eine Vision zu haben. Sprüche 29, Vers 18 könnte man so übersetzen, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. In diesem Zusammenhang ist die göttliche Vision gemeint, Vision von Gott. Das ist mehr als nur meine eigenen Wünsche, was ich gerade Lust habe, sondern das, was Gott in mein Leben reinlegt. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wir brauchen das. Aber ganz ehrlich, wenn du krank bist oder Streit hast mit jemand, es läuft nicht so gut, arbeitslos, irgendwas kommt schief, dann geht Vision mal ganz schnell verloren. Ja? Dann gucke ich nur noch, wie ich zurechtkomme. Dann habe ich keine großen Träume und Ziele mehr. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Vision immer wieder wiederholen. Sonst verödet sie. Das möchten wir heute machen. Die Vision unserer Gemeinde wiederholen. Über Vision können wir viel lernen. Am meisten lerne ich von 12-jährigen Mädchen über Vision. Und zwar ein 12-jähriges Mädchen, was sein Smartphone haben will. Das hat alle Fähigkeiten, die man braucht, um eine Spitzenvision im Leben zu haben. Absolute Hingabe und Leidenschaft. Ich brauche das. Ständiges Thematisieren der Vision. Ständig. Nach dem Aufstehen, mittags beim Mittagessen und bevor man ins Bett geht. Anzapfen aller verfügbaren Ressourcen. Ja? Mutter, Vater, Oma, Opa, Konfirmationsgeld, alles. Hauptsache, man kann diese Vision umsetzen. Absolute Zielfokussierung. Darauf will ich mein ganzes Leben ausrichten. Ja, so, ja, ihr kennt es. Es müssen nicht nur Mädels sein, auch Kerle sind manchmal so, gell? Vision. Wieso heißen wir eigentlich, wie wir heißen? Perdu, mit Jesus, in Durlach, für dich. Das ist der Name unserer Gemeinde. Und das ist die Vision unserer Gemeinde. Darüber möchten wir nachdenken. Was ist der Herzschlag, der uns antreibt? Was ist das Ziel, auf das wir alle unsere Ressourcen und Kräfte und Leidenschaften, unsere Mitarbeit, ob es jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich ist, worauf wir sie fokussieren möchten. Ich wünsche mir, dass wir heute so ein Stück weiterkommen. Wieder so ein Stück Leidenschaft in uns geweckt wird. Na, wie so bei einem 12-jährigen Mädchen, was auf sein Handy hingeifert. Na, unbedingt. Dass wir von Gottes Vision für unsere Gemeinde gepackt werden. Ein paar Gedanken dazu. Der erste Gedanke. Wenn ihr unser Logo anschaut, wie ihr es hier unten links in der Ecke habt und wie ihr es hoffentlich auch kennt, dann ist eins ganz deutlich, wenn ihr es anschaut. Es steht in der Mitte des Logos ein Kreuz, so schön angedeutet, so ein bisschen künstlerisch. Und dann heißt es auch noch im ersten Teil des Untertitels, per du mit Jesus. Das, was Jesus getan hat, was Jesus tun will in deinem Leben, was Jesus ist, das soll das Zentrum unserer Vision für unsere Gemeinde sein. Ich nenne es mal so, Jesus ist das Zentrum. Ist nichts Außergewöhnliches. Die Vision, die wir haben, die ist ja nicht erfunden worden von uns, sondern die haben Millionen Christen von vor uns gehabt, durch alle Zeiten hindurch. Wir möchten es leben. Jesus im Zentrum. Vor einiger Zeit war der Oberbürgermeister von Karlsruhe bei uns. Ich hatte das schon mal erzählt hier an dieser Stelle. Weil wir das siebte Kind bekommen haben und dann kriegt man einen Pflichtbesuch in Repräsentanz vom Bundespräsident. Der hätte eigentlich auch vorbeikommen können, aber gut. Und dann war der bei uns, Reporter waren dabei, um es in der Zeitung abzulichten. Und als die alle weg waren, dann hat es eigentlich erst angefangen. Denn dann hat der Mann unsere Lotta auf den Arm genommen und hat sich zu uns hingesetzt. Wir haben einen Kaffee miteinander getrunken und wir haben eine Stunde lang über unsere Familie gesprochen. Über meine Familie, er über seine Kinder. Was für Sorgen und Nöte und Hoffnungen er hat und wir hat. Und ich habe gemerkt, zum einen, ich genieße es, mit dem Mann zu reden. Und zum anderen, er genießt es, mit mir zu reden oder mit uns zu reden. Es war total cool mit ihm. Und schon ratzfatz war die Zeit vorbei und sein Fahrer hat unten schon so, er muss jetzt weiter nach und dann muss er leider wieder gehen. Es war eine schöne Zeit, wir hatten. Wie viel schöner ist es, dass der König der Könige, der Herr aller Herren, mit dir jeden Tag einen Kaffee trinken will. Jeden Tag bei dir vorbeikommt, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Er möchte ganz eng mit dir zusammen sein. Und das heißt im Ersten, du kannst einfach seine Nähe genießen. Wenn ich darüber nachdenke, was es heißt, Jesus im Zentrum meines Lebens zu haben, dann heißt es für mich im Ersten, ich genieße es einfach nur. Ich genieße Gott. Das ist übrigens ein Konzept aus der Bibel. Psalm 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Der Glaube an Jesus hat so viel mit Genießen zu tun. Es gibt Momente, da tut sich der Himmel für mich auf. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit einer Tasse Kaffee auf meinem Balkon sitze, die ersten Sonnenstrahlen so über den Turmberg reinbrechen. Es ist genau perfekt, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ein schöner Tag kündigt sich an, die Bibel ist auf meinem Schoß. Gott redet zu mir, ich rede zu ihm, wir besprechen alles miteinander. Genial! Da genieße ich die Gegenwart Gottes so. Da ist es schön, mit ihm zusammen zu sein. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von den zwei Freundinnen von Jesus, ne? Maria und Martha. Mit der Familie, mit ihrem Bruder noch, war er super gut befreundet. Und dann kommt er zu ihnen und die eine mit schwäbischen Vorfahren, die schafft die ganze Zeit. Ne? Schafft die ganze Zeit, putzt und macht und richtet her. Und die andere Schwester, die sitzt zu den Füßen von Jesus und hört ihm einfach zu. Sie genießt seine Nähe. Und Jesus sagt jetzt nicht, oh, was schaffst du so viel, hör mal auf, sondern er sagt, super, was du machst, dass du für Gott arbeitest, ist so gut. Aber was die andere macht, ist noch besser. Ist noch besser. Dass sie einfach hier ist und meine Nähe genießt, ist noch besser. Ist nicht schlecht, dass du arbeitest, ist super. Ich freue mich so drüber, aber dass du meine Nähe genießt, ist mir noch viel wichtiger. Die Nachfolge Jesu hat so viel mit Genuss zu tun. Gott freut sich so sehr. Über das, was du für ihn tust, ist so klasse. Aber er freut sich noch mehr, wenn du ihn einfach genießt. Einfach genießt. Manchmal ist es so, wir packen Jesus nur wie so ein kleiner Zugabe zu unserem Leben dazu. Er ist so ein Teil unter vielem anderen. Wenn das bei dir so ist, dann kann es vorkommen, dass er dir auf einmal zu so einem Glotz am Bein wird. Dass du denkst, uff, gehört halt auch noch irgendwie dazu. Und oh, was muss ich machen, damit er zufrieden ist und wie kann ich das einfach noch harmonisch integrieren in mein Gesamtkonzept meines Lebens oder so? So wirst du vielleicht nie an diesen Punkt kommen, wo du Gott einfach genießen kannst. Jesus muss ins Zentrum deines Lebens, dein ganzes Sein auf ihn ausgerichtet werden. Dann kannst du einfach seine Nähe genießen. Mir aber, Gott, ist deine Nähe köstlich. Köstlich. Wie ein gutes Essen bei einer Hochzeit. Wunderbar. Ich glaube, dass wir als Menschen, wenn wir geboren werden, verdammt sind dazu, uns ständig um uns selber zu kreisen. Jeder Mensch wird in diesen Kreislauf hineingeboren, dass er zuerst mal sich nur um sich selber kreist, dass das Ich im Zentrum ist. Ich bin hier, was ich haben will, nein oder so. Das sind auch die Worte, die Kinder am Anfang zuerst lernen. Ne? So, ich, haben, nein und so. Geht um mich. Und es ist wie so ein Verdammungsurteil über unserem Leben. Und dann kommt Gott und er durchbricht es und sagt, ich, Gott, will ins Zentrum deines Seins. Und genau das kommt in unserem Namen zum Tragen. Ne? Perdu, wenn wir es als ein Wort sehen im Französischen, ne? Perdu, verloren, verdammt. Das ist unsere Bestimmung als Mensch. Und dann kommt das Kreuz Christi und durchbricht es einfach in der Mitte und sagt, nicht verdammt, nicht verloren, sondern mit mir im Zentrum gerettet für die Ewigkeit. Und meine Nähe genießen, das ist deine Bestimmung. So werden wir frei von der Sklaverei vom eigenen Ich. Denn wir folgen nicht einer Religion, wir folgen nicht einer Lehre, sondern wir folgen einer Person. Wenn wir also sagen, wofür, oder wir gefragt werden, wofür steht ihr als Gemeinde? Oder wenn du vielleicht neu bist in diesem Jahr dazugekommen und sagst, hey, was ist die Gemeinde eigentlich, in die ich da geraten bin? Um was geht's denn eigentlich? Dann gibt's einfach nur eine Antwort drauf. Um was geht's uns? Es geht uns um Jesus, um Jesus, um Jesus. Das ist das Zentrum unserer Vision. Er muss ins Zentrum unseres Lebens. Das ist uns so wichtig. Und das hat dann im Zweiten eine riesen Auswirkung auf unsere Beziehungen. Alle unsere Beziehungen miteinander, untereinander, in der Familie, im Arbeitsplatz und wo auch immer, in der Schule werden verändert, wenn Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Auf einmal bin nicht mehr ich da, sondern ist Jesus da, wo ich bisher war. Tschüss dem Ich, habe ich es mal genannt. Jesus drückt es mal so aus Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jesus sagt, zuerst um mich. Dann bekommst du das, nachdem du dich sehnst. Und wir denken, oh, ich will das haben. Und ich krieg's nie. Und ich jag dauernd am Phantom in meinem Leben hinterher, was ich gerne hätte. Und Jesus sagt, lass los. Kümmere dich um mich, nimm mich ins Zentrum. Ich gebe dir alles deines, was du brauchst und was du dich im Grunde danach sehnst. Oder an einer anderen Stelle drückt es mal so aus, wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren, Lukas 17, 33. Das ist eigentlich das Paradoxe bei Jesus. Hör auf, dem Leben nachzujagen. Hör auf, das zu tun, was du willst. Hör auf, dich auf den Thron deines Lebens zu setzen. Setz Jesus drauf. Kreis dich um ihn. Und auf einmal, wie durch die Hintertür, kommt all das, nachdem du dich vielleicht schon ewig sehnst, als nicht weißt, wie du es in dein Leben reinbringen willst, kommt all das einfach mit. Und dein Leben wird zu einem echten Genuss in der Beziehung mit Jesus. Genieß das, mit Jesus zusammen sein. Ein zweiter Gedanke. Ich hatte es schon angedeutet. Wenn Jesus im Zentrum meines Lebens ist, werden meine Beziehungen verändert. Auf einmal bekomme ich eine ganz neue Wertigkeit in mein Leben rein. Das Du ist auf einmal wichtiger als das Ich. Wenn du dich auf die Vision Gottes einlässt, wenn du bereit bist, Jesus ins Zentrum zu setzen, dann wird er dich verändern. Wenn deine eigenen Wünsche und Sehnsüchte und mehr in den Hintergrund treten und das, was die anderen bewegt um dich her, wird mehr in den Vordergrund treten. Ich habe diesen Traum von so einer Beziehungsgemeinde, die so starke, kraftvolle, liebevolle Beziehungen hat, wo jeder jeden liebt. Schaut euch um, links, rechts, vor euch, hinter euch. Jeden hier drin liebt. Jeder liebt jeden. Jetzt sind da gerade mal ein Häufle Leute. Könnt ihr jeden lieben, der hier drin ist? Da müsste man die Namen natürlich kennen und so. Vielleicht mal gucken, ob der mir liegt oder so, ne? Die Vision Gottes für uns ist, dass wir alle einander lieben. Der Paulus drückt es mal so aus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Nicht wahr? auch an die Gemeinde, ne, an die Gemeinde in Philippi. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmung entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen. Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass ihr euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selber. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Wow! Das ist das, was Gott in dir verändern möchte, in mir verändern möchte, wenn wir die Vision Gottes zu unserer eigenen machen. Dass das Du auf einmal wichtiger wird als das Ich. Am Freitagmorgen auf dem Weg zum Büro habe ich ein paar Sachen in der Stadt erledigt, Post und so. Und dann war ich kurz einen Schlenker zum Bäcker gemacht, um noch was mitzunehmen auf dem Weg ins Büro, bevor ich dann scharf gegangen. Und dann treffe ich doch vor dem Bäcker meine Frau mit meiner Tochter. Dann habe ich mir die Zeit genommen und bin eine halbe Stunde mit der Frühstücke gegangen. Also war eine super Zeit, die wir hatten als Ehepaar. Beziehung. Hätte ich vor einigen Jahren noch nett gemacht. Da hätte ich gesagt, ah Schatz, schön dich zu sehen, kann ich mir was mitbringen? Dann muss ich jetzt nicht zum Bäcker reingehen. Ne? Wo mir so dieser schwäbische Fleiß, ne? Wo das immer weniger wichtig wird und immer mehr die Beziehung, die Gott haben möchte, wichtig wird. Das ist das, was ich von Jesus lerne, was ich im Umgang mit dem Wort Gottes lerne. Dass das für Gott einen viel höheren Stellenwert hat. Martha, super, dass du so viel schaffst. Maria, dass du mich genießt, ist noch viel wichtiger. Die Beziehung hat für Gott noch eine viel höhere Wertigkeit als unsere Leistung. Ich glaube, dass unser Land, dass Deutschland wirtschaftlich so stark dasteht, hat sehr viel mit dem Christentum zu tun. Die protestantische Arbeitsethik hat uns sicher weit nach vorne gebracht. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir es überzogen haben. Auf einmal gibt es für viele nur noch mehr, mehr, noch mehr. Schaffe Geld, noch mehr Luxus und so, ne? Und viele aus der jungen Generation machen das nicht mehr mit. Die sagen, sie spinnen doch, meine Eltern, die haben doch nicht mehr eine Tasse im Strang. Das ist doch nicht Leben. Immer noch mehr und noch mehr. Und dann versuchen sie, es irgendwie hinzukriegen, Work-Life-Balance zu finden zwischen Freizeit und Arbeit. Aber irgendwie Wirklichkeit und Anspruch klafft auch da so stark auseinander. Die neue Shell-Jugendstudie, die rausgekommen ist jetzt gerade, wo Jugendliche bis 25 in Deutschland untersucht, die zeichnet nach, was für eine große Wertigkeit Familie im Leben von Jugendlichen hat. Wie genial sie es finden, in der Familie aufzuwachsen, aufzutanken, Kraft zu holen. Wie super sie ein Verhältnis haben zu ihren Eltern. Und wenn dann im zweiten Schritt gefragt wird, bist du bereit, Familie zu gründen, dann sagt schon mal die Hälfte, ah, nö, doch nicht. Sie genießen es, Beziehung zu haben. Begegnung, Auftankplatz, aber selber einen Ort zu schaffen, sind schon viel weniger bereit, denn es kostet was. Ist unsere Gemeinde nicht auch so? Wie eine große Familie? Wir lieben es, aufzutanken, da zu sein, Freunde zu treffen und so. Sind wir bereit mitzugestalten? Sind wir bereit mitzumachen, um diesen Ort zum Ort des Auftankens und der Liebe für andere zu machen? Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde hier ein Trendsetter ist, dass wir nicht nur davon reden, dass Beziehung so, ach so wichtig ist, sondern dass wir es leben. Denn Gott lebt uns hervor. Die Bibel ist ja ein einzig großer Liebesbrief Gottes, wo er sagt, ich will dich lieb haben, ich will eine Beziehung mit dir haben, es ist so genial, mit mir zusammen zu sein, komm auf, lass uns eine gute Beziehung haben miteinander. Wie kann das praktisch aussehen in unserer Gemeinde? Ich will es mal an zwei Beispielen, man könnte mehr finden, aber an zwei praktischen Beispielen, so mit zwei Schlagwörtern, möchte ich es mal aufzeigen, was das in der Praxis heißen kann. Zum einen, wenn das Du wichtiger wird als das Ich, dann werde ich dienen statt bedient werden. Dienen statt bedient werden. Das ist ein Thema, was sich ja durch die ganze Bibel zieht. Jesus sagt, dient einander. Oder wir haben gerade gelesen, achtet aufeinander, achtet den anderen höher als dich selber. Wir sind, so sagt die Bibel auch manchmal, wie so ein Haus aus lebendigen Steinen, wo jeder jeden trägt und unterstützt. Das ist die Vision Gottes. Der andere soll hoch geliebt und geschätzt und getröstet und aufgebaut werden. Die Bibel fordert uns raus. Hier sind vielleicht Menschen, die werden nicht wirklich viel beachtet. Du kommst vielleicht hierher und keiner sieht dich oder nur wenige. Dann gibt es zwei Challenges Gottes sozusagen für unser Leben als Gemeinde hier. Das erste ist, Vielleicht du, der du schon lang hier bist und schon gute, starke Beziehungen hier in der Gemeinde hast. Vielleicht kannst du die mal aufbrechen. Zum Wohle anderer, die du auch in diese Beziehungen mit hineinnehmen kannst. Nicht immer nur mit den Gleichen eine tolle Beziehung haben, nicht immer nur mit den Gleichen reden, sondern anderen die Möglichkeit geben, Anteil zu haben an dieser wunderbaren Beziehung, die wir untereinander haben können und die Gott sich wünscht für uns. Und das andere ist, wenn du vielleicht einer von denen bist, die nicht beachtet werden, die hierher kommen und sagen, mich sieht keiner. Warum sieht mich eigentlich keiner? Warum stehe ich immer am Rand? Vielleicht ist es eine Herausforderung für dich, nicht mehr nach dem Warum zu fragen, sondern nach dem Wozu. Nicht mehr, warum sieht mich keiner, sondern wozu hat Gott mich eigentlich hierher geführt? Was kann ich beitragen, dass diese Gemeinde die Vision Gottes leben kann? Starke, kraftvolle, liebevolle Beziehungen. Hör auf zu fragen, warum. Fang an zu fragen, wozu. Ich glaube, wenn wir in diese Vision Gottes hineinwachsen für unser Leben und für unsere Gemeinde, dann werden wir mehr und mehr diese Bedienermentalität verlieren. Was kann ich alles mitnehmen? Je mehr und mehr werden wir die Dienstmentalität entwickeln. Was kann ich für andere tun? Wie kann ich dir heute Morgen dienen? Was kann ich dir Gutes tun? Jesus lebt uns das vor. Als er mit seinen Jüngern zum letzten Mal ist, da wäscht er ihnen die Füße. Ne? Da wäscht er ihnen die Füße und es war ihr Job eigentlich, seine Füße zu waschen. Aber er macht es bei ihnen und dann sagt er am Schluss, hey, ich habe euch hiermit ein Beispiel gegeben. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, Vers 15. Das ist Jesus gemäße Beziehung. Dienen statt bedient werden. Für mich so ein Bild für Gemeinde ist die Zelle. Unser Körper besteht aus Millionen von Zellen. Und die Zelle ist ein Wunderwerk. Das ist wie eine große, komplexe Stadt mit Verkehrsadern und Rechenzentrum und was weiß ich was, hochkomplex. Und jedes Teil innerhalb der Zelle ist in einer starken Kommunikation miteinander. Botenstoffe werden ausgetauscht und so. Man kommuniziert innerhalb der Zelle, kommuniziert alles miteinander. Und dadurch, dass jeder jeden kennt und unterstützt und kommuniziert, wächst diese Zelle oder erhält sie ihr Leben, wächst und trägt zum Wachstum des ganzen Körpers bei. Genauso ist auch unsere Gemeinde. Eine Zelle am Leib Christi in der ganzen Welt. Wir sind eine kleine Zelle. Wenn wir miteinander kommunizieren, uns lieben, unterstützen, tragen und dienen, dann wird unsere Zelle hier am Leben erhalten, wird unsere Zelle wachsen und damit tragen wir zum Wachstum des ganzen Leibes Christi auf dieser Welt bei. Das Füreinanderdenken, das sich dienen, ist entscheidend für die Gesundheit unserer Gemeinde. Dienen statt bedient werden ist eine ganz praktische Schlussfolgerung aus diesem Gedanken, du statt ich. Und dann eine zweite wäre fördern statt fordern. Fördern statt fordern. Ihr kennt es bestimmt aus der Schule oder von den Eltern oder vielleicht von deiner Frau, aus dem Betrieb, im Studium. Alle wollen was von dir. Alles sollst du machen. Immer sollst du was für irgendjemand tun. Immer will irgendeinen Abgabetermin was lernen, auf was vorbereiten oder was weiß ich was. Viele fordern Dinge für uns. Und viele Chefs auch in der Wirtschaft sehen ihren Job mehr darin, das Beste rauszuquetschen aus dem Untergebenen, statt den Untergebenen zu fördern. So soll unsere Gemeinde nicht sein. So soll unsere Gemeinde nicht sein, dass wir uns gegenseitig überfordern mit den Dingen, die wir möchten von den anderen. Sondern dass wir die anderen fördern in dieser Gemeinde. Dass wir uns als Einheit verstehen. Miteinander, nicht jeder für sich. Das ist das, was Jesus auch in seinem letzten Gebet ausdrückt, in Johannes Kapitel 17. Da spricht er, wie wichtig diese Einheit und das Füreinanderdenken und das sich gegenseitig unterstützen für die Gemeinde ist. Und er betet zu seinem Vater im Himmel, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Wenn wir uns gegenseitig fördern, dann tun wir genau das, was Gott selber tut. In der Dreieinigkeit Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die unterstützen sich, dienen sich und fördern sich. Die ganze Zeit, die denken füreinander und sind deswegen eins, eine Person. So kann unsere Gemeinde ein Ort sein, wo wir füreinander denken, nicht gegeneinander, wo wir nicht auf Kosten von den anderen leben, sondern wo wir die Kosten der anderen mittragen, eben fördern, nicht fordern. Genauso wie eine Zelle ständig, in unserem Körper eine Zelle ständig auf Wachstum angelegt ist, dass er sich wieder teilt, dass Information vermehrt wird, dass der Körper wächst. Genauso ist auch unsere Gemeinde auf Wachstum angelegt. Klar, dass Menschen dazukommen, die auch Jesus kennenlernen, aber auch, dass jeder Einzelne von uns wächst in seiner Gottesbeziehung. Dass jeder von uns Gott näher kommt, mehr in die Vision Gottes für sein Leben reinwächst. Und wie das passieren kann, hat Jesus uns selber vorgelebt. Da gibt es ein Prinzip dafür. Er hat es gemacht. Er hat oft Zeit benutzt, um mit den Leuten zu sprechen, zu predigen. Aber dann gab es sehr viele Zeiten, da hat er einfach von den vielen Nachfolgern 12 rausgenommen, manchmal sogar nur 3, und hat mit ihnen ganz besonders enge Gemeinschaft und Beziehung gemacht, hat sie in besonderer Weise gefördert. Total cool. In Einzelne investiert. Oder der Paulus drückt es mal als der größte Theologe im Neuen Testament, mal im 2. Timotheus 2, Vers 2, so aus hier, was du von mir gehört hast, was Leute mitgekriegt haben, was ich dir gegeben habe, das gib du bitte auch an andere weiter. Und die sollen es wiederum an andere weitergeben. Das ist Fördern. Multiplikation. Wie wäre es, wenn du hier drin in dieser Gemeinde eine Person oder zwei, die vielleicht 15 Jahre unter dir sind, so vom Alter her, oder vielleicht auch nur 5 Jahre oder was weiß ich, wenn du in sie investierst, mal für ein Jahr oder 2 oder 5 Jahre investierst in jemand. Und vielleicht hast du auch jemanden, der dich weiterbringt, von dem du lernen kannst. Ich glaube, das ist dieses biblische Prinzip, dass wir uns gegenseitig pushen in der Nachfolge Jesu. Es wäre doch ein Traum, wenn jeder hier drin jemand hätte, den er fördert, und jeder hier drin jemand hätte, von dem er gefördert wird. Wenn alles ein organisches Netzwerk wäre, das miteinander wächst, Jesus entgegen. Was für eine Gemeinde, was für eine Strahlkraft hätten wir, was für ein Traum wäre es, in so eine Gemeinde zu gehen. Jetzt stehen wir da und sagen, ja super, das ist ja eine Utopie, wo gibt es denn so eine Gemeinde, die so ist? Ne? Meistens, viele leben doch vor sich her und wir haben so viel anderes noch und Familie und was. Und das ist doch eigentlich völlig utopisch, das kann doch kein Mensch, sowas, kann doch kein Mensch. Es gibt Ziele und Visionen, und das sind unsere Visionen für uns als Gemeinde. Es gibt Ziele und Visionen, die überfordern uns, und es gibt Ziele und Visionen, die fordern uns raus. Das sind zwei Brüder, stellen wir uns vor, in einer Familie. Der eine ist eher so ein bisschen impulsiver, der oben raus. Der andere ist eher so ruhig, überlegt, denkt erst nach, bevor er was tut und so. Und die Mutter sagt, oh, wenn du doch so wärst wie dein Bruder, würdest du dich ja mal anstrengen und wärst nicht immer so. Ne? Das ist so eine Zielvorgabe fürs Leben, die überfordert uns. Da stehst du davon und denkst, wie soll das gehen? Wer kann, kein Plan. Aber dann gibt es auch Ziele, die fordern uns einfach raus, dass wir auf sie zuwachsen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, um diese Vision zu leben, vom Ziel her leben müssen. Und das war mein dritter Gedanke für heute, vom Ziel her leben. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Wenn es Dinge gibt, die mir klar werden und die mir wichtig sind, dann fokussiere ich mich drauf. Vielleicht nicht wie ein 12-jähriges Mädchen mit Smartphone-Komplex, aber schon sehr stark. Dann möchte ich alles darauf konzentrieren. Und es ist gut, ich freue mich darüber, aber mir ist auch schon so oft gegangen, dass auf einmal ein Ziel weggebrochen ist. Oder ich habe mein Ziel nicht erreicht. Oder die Ziele haben sich verändert. Oder es gibt keinen Grund mehr, an dem Ziel festzuhalten. Irgendwie hat es halt nicht geklappt, das Ziel, was ich eigentlich angestrebt habe. Und dann habe ich gelernt mit der Zeit aus der Bibel, dass Gott vielleicht weniger daran interessiert ist, dass ich immer alle Ziele erreiche und alle Visionen verfolge, ankomme, die Vision, wo ich mir vorgenommen habe, sondern vielleicht ist es für ihn viel wichtiger, dass ich mich auf den Weg dorthin mache. Denn in diesem Prozess, wenn ich mich auf den Weg mache, kann Gott mich verändern. Wie so ein Schiff, das ewig im Hafen bleibt, nie Veränderung erfahren kann, aber das einfach rausfährt, sein Schiff kann von Gottes Geist erfasst werden. Gott kann dich in diese Richtung treiben, die er haben möchte. Man könnte es auch so sagen, Gott ist vielleicht viel mehr prozessorientiert und viel weniger zielorientiert, als wir es sind. Warum ist Gott so? Ich glaube, dass es deswegen so ist, weil Gott schon alle Ziele für dein Leben, die er sich vorgenommen hat, schon längst erreicht hat. All das, wo du noch mühsam jeden Tag durchzubuchstabieren hast, ist in Christus schon längst Wirklichkeit in deinem Leben. Der Paulus drückt es mal in 1. Korinther 1, Vers 30 so aus, und es gibt noch etwa knapp 70 weitere solche Stellen im Neuen Testament. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In Christus sind alle Ziele, die Gott sich vorgenommen hat, für dich schon längst Wirklichkeit. Du bist unantastbar, unanklagbar, perfekt und heilig in ihm. Es gibt nichts, was du noch mehr erreichen könntest in Christus. Gott hat sein Ziel mit dir schon längst erreicht. Das heißt, du lebst jetzt nicht mehr auf ein Ziel zu, das du erreichen musst, sondern du lebst von einem Ziel her, das Gott schon längst erreicht hat. Und damit ist der Kampf, in dem du steckst, ein ganz anderer. Denn du stehst immer auf der Seite des Siegers. Deswegen ist Gott vielleicht auch der Prozess, in dem du auf dieses Ziel zulebst, viel wichtiger als das Ergebnis, denn das Ergebnis ist schon längst Wirklichkeit bei ihm. Gott ist viel prozessorientierter, als wir denken. Auch mir geht es manchmal so, vielleicht wie dir, vielleicht geht es dir auch so, dass ich mich manchmal verwirrt fühle, orientierungslos. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist, und es wird mir alles zu viel und ich denke, oh nee, und dann kommt Schwierigkeiten noch hinzu und dann fange ich an, mich um mich selber zu drehen und ich denke, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe und ich bin vielleicht ein ganz schön schlechter Leiter, ein schlechter Christ, ein schlechter Nachfolger Jesus, und dann kommt da so eine Negativspirale in meinem Leben in Gang. Und dann holt mich Jesus raus und sagt, Immanuel, schau doch nicht auf dich. Es geht hier überhaupt gar nicht um dich. Es geht um mich. Schau auf mich und meine Möglichkeiten. Dann bekommt dein Leben wieder die richtige Ausrichtung. Und dann merke ich, dass Gott mich durch die Prozesse, in denen ich stecke, auch durch das Versagen, auch durch die Brüche, auch durch das, was nicht gelingt und funktioniert, dass Gott dadurch mich verändert. Dass seine Werte, seine Ziele in mein Leben eingebrannt werden. Seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Demut wird in mein Herz eingebrannt. Gott ist eben viel prozessorientierter als ich. Ich bin sehr zielorientiert. Ich möchte das erreichen. Gerade durch Scheitern, gerade durch Dinge, die nicht gelingen, kann Gott etwas ganz anderes machen, was er im Sinn hat. Das habe ich gelernt an einer Geschichte von einem Mann, der in Tübingen aufgewachsen ist, und zwar im Stadtteil Derendingen. Das war da, wo ich Abitur gemacht habe. In Derendingen, knapp 200 Jahre vorher, ist ein Mann dort aufgewachsen, der hieß Ludwig Krapf. Der Mann hatte von sehr früher Zeit an es auf dem Herzen, den Menschen in Afrika von Jesus zu erzählen. Es war ihm so wichtig, dass sie das erfahren, dass sie die gleiche Retterliebe Gottes erfahren, die er erfahren hat. Und damals war es in Afrika, gab es fast überhaupt niemand, der Menschen von Jesus erzählt hat. Und er hat sich darauf fokussiert und ist den Weg gegangen und ist die ganze Zeit gescheitert. Er hat sich in eine Missionsschule eingeschrieben, um sich vorzubereiten lassen nach dem Dienst, musste nach 2 Jahren einfach abbrechen, hat nicht funktioniert. Dann hat er Theologie studiert in Tübingen, ist Vikar geworden, ist dann aus dem Dienst der Kirche gefeuert worden, weil seine Predigten zu fromm waren. Dann hat er sich einfach auf den Weg gemacht nach Afrika, hat angefangen, den Menschen von Jesus zu erzählen und ihre Kultur und Sprache zu erforschen, hat seine Frau geheiratet in Kairo und hat dann, sie haben ein Kind bekommen. Kurz nach der Geburt ist das Kind gestorben. Einige Zeit später ist die Frau gestorben. Und er war allein in Afrika, hat jahrelang dort gearbeitet. In der ganzen Zeit, in der er dort war, weiß man nur von einem einzigen Menschen, der durch ihn zu Jesus fand. Und dann kam er zurück nach Deutschland, hat bis zu seinem Lebensende in Korntal gewohnt. Seine Ziele nicht erreicht. Gottes Ziele erreicht. Berühmt geworden ist er durch seine Erforschungen des Afrika-Inlands. Er hat den Kilimandscharo entdeckt für die westliche Welt, in Mount Kenia. Er hat angefangen, Karten, semiprofessionelle Karten zu erstellen von den Flüssen, und da sind viele Menschen, dann hat es einen Hype gegeben Richtung Afrika durch ihn. Dafür ist er berühmt geworden, aber was sein eigentliches Ziel war, was Gott für ihn hatte, war, er hat so viel Sprachforschungen betrieben, dass er in mehreren Sprachen, in Altäthiopisch, in Amharisch, in Tigrinya, Teile der Bibel übersetzt hat für die Afrikaner. In Kiswahili hat er sogar die Sprache erfunden, also die Schriftsprache, ein Alphabet, Grammatiken erstellt und Teile der Bibel übersetzt, dass er zwar nicht mehr mitgekriegt hat, wie Afrika für Jesus gewonnen wurde, aber er alle Grundlagen gelegt wurde für eine riesen Missionsbewegung in Afrika. Seine eigenen Ziele gescheitert, Gottes Ziele erreicht. Vom Ziel her leben. Gott ist nicht so sehr interessiert daran, dass alles funktioniert in deinem Leben. Er ist nicht so sehr daran interessiert, dass du das Ziel erreichst, die Vision lebst, die wir haben, sondern dass du dich auf den Weg machst dorthin. Wir haben den Traum einer Gemeinde, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo wir so aufs Du fixiert sind, dass wir so die perfekte, liebevolle Beziehungen untereinander leben, mit einer riesen Strahlkraft für unsere Umgebung. Aber jetzt sollten wir nicht davor stehen bleiben, wie so jemand, der einen Sonnenaufgang und Untergang genießt, einfach und beobachtet, sondern sollten einfach den ersten Schritt in diese Richtung gehen. Denn auf diesem Weg kann Gott das verändern und tun, was er möchte. Der Noah in der Bibel, ihr kennt die Geschichte von der Arche Noah. Der Noah hatte diese Vision bekommen von Gott, diese Arche zu bauen. Aber wisst ihr, was er machen müssen hat? 100 Jahre lang jeden Morgen seinen Blaumann anziehen, seine Axt mitnehmen, in den Wald gehen und einen Baum machen. Und dann ein paar Brettersäge. 100 Jahre, jeden Tag, um dieses Ziel zu erreichen. Das war eine öde Zeit. Oder nimm mal den Mose. Der Mose, der hatte das Ziel, als junger Mann mit 40 Jahren, hatte das Ziel gehabt, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und er war ein jähzorniger, aufbrausender Mensch und er hat den ägyptischen Aufseher erschlagen, um mal ein Zeichen zu setzen. Und dann musste er fliehen, alles für die Katz. Und dann hat Gott ihn 40 Jahre in die Wüste geschickt mit ein paar Schafböcken. Und erst in dem Moment, wo er mit 80 nicht mehr richtig hat sprechen können, sondern nur noch gestammelt hat. Und vorher war er ausgebildet in der höchsten Uni der ganzen Welt. Aber in dem Moment, wo er nichts mehr gekonnt hat, hat Gott ihn wieder zurückgeholt. Hat ihn die Israeliten aus Ägypten ziehen lassen und hat ihn dann wieder 40 Jahre in die Wüste geschickt. Mit anderen Schafsböcken. Und jeden Morgen musste er einfach aufstehen, aus seinem Zelt rausgehen, sein Hose anziehen, sein Zelt einpacken und wieder ein paar Schritte auf das verheißene Land, die große Vision für sein Leben zumachen. Und er hat es nie erreicht. Nie. Denn er ist vorher gestorben. Aber wisst ihr, was Gott mit seinem Leben erreicht hat? Es heißt am Ende seines Lebens, Mose war der demütigste Mann, der je über die Erde ging. Vorher ein jetzerniger Mensch, der jemand erschlägt, der in der eigenen Kraft alles schaffen will. Und nachher ein der demütigste Mensch, der je über die Erde ging. Seine große Vision und sein Ziel hat er nicht erreicht. Das haben andere erreicht. Aber Gott hat sein Ziel mit seinem Leben erreicht. Gott ist viel prozessorientierter als wir. Gott möchte, dass wir vom Ziel her leben. Denn Gott will dich verändern auf dem Weg zu diesem Ziel. Und deswegen, vielleicht kannst du die Vision, die wir als Gemeinde haben, mit Christus im Mittelpunkt und mit starken Beziehungen, die aufs Du fixiert sind, vielleicht kannst du die zu deiner Vision machen und darauf zugehen. Nicht, weil du das erreichen müsstest oder weil wir als Gemeinde sonst nichts sind, wenn du es nicht schaffst oder so, sondern weil Jesus schon alles geschafft hat für uns. Und weil auf dem Weg dorthin Gott mit dir tun kann, was immer er möchte. Gott dich dahin verändern kann, was immer er möchte in deinem Leben zu tun. Und das ist das Entscheidende. Dann ist unser Leben von seiner Kraft geprägt und durchdrungen. Das wünsche ich mir für jeden von uns. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-trauer.de.